Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen am Ostermontag live hier im Radio oder zu anderer Zeit im Podcast. Im heutigen Fazit treffen wir auf Enten und Schwäne, auf Schafe und Schildkröten. Osterhasen gab's ja in den letzten Tagen genug. Wir berichten über einen Korruptionsskandal innerhalb der ältesten Satirezeitung Frankreichs, Le Canard Enchaîné. Wir würdigen den verstorbenen Ballettchoreografen Pierre Lacotte. Sein Steckenpferd war die Rekonstruktion romantischer Ballette. Werke, die unser Bild des klassischen Balletts bis heute prägen. Und wir haben die Autorin Katharina Hacker auf dem Land besucht. Über Leben mit Tier. So prägnant hat sie ihre 9-Minuten-Essays überschrieben.
Ich finde es ausgesprochen fruchtbar, über Tiere nachzudenken. Über Tiere, und indem man über Tiere nachdenkt, denkt man, finde ich, vor allem darüber nach, was Leben und Lebendigkeit für einen bedeutet.
Nicht nur auf den französischen Straßen, auch in Frankreichs Presselandschaft rumort es. In der satirischen Wochenzeitung Le Canard Enchaîné ist ein Streit um eine vermeintliche Scheinbeschäftigung der Frau eines Karikaturisten entbrannt. Und das ausgerechnet bei diesem Medium, das als das investigative Blatt in Frankreich gilt. Seit seiner Gründung vor mehr als 100 Jahren wurden darin x Staatsaffären enthüllt. Dirk Furig hat die Debatten um die Glaubwürdigkeit dieser Zeitung verfolgt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Wofür steht eigentlich der Name? Können wir erstmal klären. Le Canard Enchaîné, die gefesselte Ente.
Ja, die gefesselte Ente, das meint durch die Zensur gefesselt, also wenn die Meinungsfreiheit bedroht wird. Das hängt damit zusammen, dass die Zeitung während des Ersten Weltkriegs gegründet wurde und da gab es eben diese Kriegszensur. Und das klingt so ein bisschen nach Zeitungsente im Deutschen, aber es ist nicht ganz dasselbe.
Nun gibt es also einen Korruptionsfall in den eigenen Reihen. Worum geht es genau in diesem aktuellen Streit?
Einer der langjährigen und sehr renommierten Redakteure der Zeitung, Christophe Nobili, hat entdeckt, dass einer seiner Kollegen, André Escarot, ein Zeichner, seine Frau jahrelang hat finanzieren lassen, ohne dass die jemals irgendetwas gearbeitet hat. Über 25 Jahre soll das gegangen sein. Und insgesamt sind da ja mehr als 3 Millionen Euro gezahlt worden für nichts. Und diese Sache gärt eigentlich schon seit einigen Monaten. Und jetzt hat Christophe Nobili aber ein Buch herausgebracht mit dem Titel Cher Canard, also liebe Ente. Und das wurde auch medial ziemlich groß beworben. Und das hat die Redaktion jetzt total wütend gemacht. Die Chefredaktion möchte ihn entlassen, was nicht so ganz einfach ist aus arbeitsrechtlichen Gründen. Jedenfalls ist der Skandal so groß geworden, dass ein früherer Chefredakteur, der schon über 90 ist, jetzt gesagt hat, über Ostern, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen eine Lösung finden, um diese Selbstzerfleischung der Zeitung zu beenden.
Das klingt ja erstmal nach einem internen Streit. Warum ist es aber trotzdem so brisant? Warum ist die Aufregung so groß?
Man muss sagen, dass Le Canard Enchaîné eine ganz besondere Zeitung ist. Also es ist so eine Art heilige Institution in Frankreichs Presselandschaft. Einerseits ein scharfzündiges, satirisches Magazin mit treffenden Karikaturen, sehr frech, sehr schneidend. Und sie haben aber seit einigen Jahrzehnten haben sie so die Rolle des investigativen Medios in Frankreich übernommen. Also man könnte sowas sagen, so eine Mischung aus Spiegel und Bildzeitung, wenn man es jetzt mal irgendwie vergleichen will. Also sie haben unheimlich viele Skandale ans Licht gebracht, unter anderem damals eine Affäre um Valéry Giscard d'Estaing und die Diamanten von Bokassa aus der Zentralafrikanischen Republik, verschiedene Affären um Jacques Chirac und die Friseurrechnungen von François Hollande. Vor allem aber ging es um François Fillon, den Kandidaten der Konservativen für das Präsidentenamt. Da stellte sich raus, dass er seine Frau Penelope lange Jahre hat vom Staat bezahlen lassen und dadurch ist auch diese Kandidatur damals gescheitert und François Fillon ist verurteilt worden zu Gefängnis. Und das ist halt das Pikante an der Sache. Der größte Skandal, den Le Canard Enchaîné ausgelöst hat und aufgedeckt hat, ist genau so eine Affäre um illegale Geldzuwendungen an die Ehefrau. Und das trifft jetzt die Zeitung selbst. Also das hat schon eine große Resonanz jetzt in Frankreich erfahren.
Sie haben es eben verglichen mit so einer Mischung aus Spiegel und Bild, investigativ und satirisch. Ich denke dabei eher an Titanic und Jan Böhmermann.
Ja, kann man auch sagen. Also es ist praktisch so eine Printausgabe von Jan Böhmermann, wobei man sagen muss, Le Canard Enchaîné positioniert sich weder rechts noch links. Also die sind sehr objektiv und gucken überall hin, egal aus welcher politischen Richtung das kommt. Das macht auch das Renommee dieser Zeitung aus. Also deswegen wird die Zeitung auch nach wie vor, obwohl die Auflage stark im Sinken ist, von vielen Leuten gelesen, geschätzt. Die Zeitung erscheint immer mittwochs, ist ein Großformat, nur wenige Seiten eigentlich. Aber lange Zeit war es so, als es noch keinen richtigen Online-Auftritt gab, dass die Minister irgendwelche Boten abends schon in die Druckereien geschickt haben, um das Blatt direkt abzuholen, damit sie am nächsten Morgen reagieren konnten auf eventuelle Vorwürfe. Also diese Stellung hat Le Canard Enchaîné in der französischen Medienlandschaft.
Ja, und was bedeutet dieser Skandal jetzt, wenn wir das größer aufziehen, für diese französische Medienlandschaft?
Das ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Denn es kommt hinzu, also Le Canard Enchaîné ist nicht nur eine der wenigen investigativen Medien, sondern es ist auch eines der letzten selbstverwalteten Medien. Mhm. Früher war es auch bei Le Monde so, dass die Zeitung den Mitarbeitern gehörte. Bei Le Canard Enchaîné ist es so ähnlich. Also es gibt keine Werbung, sie gehört zu keinem Konzern. Es gibt ein ordentliches finanzielles Polster und sie machen Gewinn. Eigentlich nur durch den Verkauf ihrer Zeitung. Also das ist etwas, was die Unabhängigkeit auch sehr, sehr stark befördert und garantiert. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass viele andere Zeitungen in Frankreich Medienkonzernen gehören, Wirtschaftskonzernen, auch Le Monde mittlerweile, also Bernard Arnault von Louis Vuitton, Vincent Bolloré, Bauunternehmer und Heuschrecke, oder der Telekom-Milliardär Xavier Niel, Eigner von Le Monde, das sind so die Namen, die kontrollieren die Presse in Frankreich und auch das Fernsehen. Und deswegen ist jetzt dieses Flaggschiff des unabhängigen Journalismus mit Le Canard, mit diesem Skandal, wirklich, zumindest was das Renommee erstmal betrifft, sehr, sehr stark bedroht.
Also die Glaubwürdigkeit ist beschädigt, aber könnte die Zeitung dadurch tatsächlich auch in ihrer Existenz gefährdet sein?
Ja, also es gibt, die Auflage war zuletzt noch so bei 280.000, das ist noch nicht mehr so viel wie 400.000 früher mal. Die Existenz, die finanzielle, ist vielleicht im Moment nicht beschädigt, aber bei so einer Zeitung geht es ja wirklich darum, die Leser, haben die wirklich noch das Vertrauen zu dieser Zeitung? Und da muss man jetzt sehen, wie die Affäre sich weiterentwickelt, was da passiert, ob Le Canard Enchaîné wirklich wieder diesen Status zurückgewinnen kann. Und das wäre sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, viele Medien in Frankreich sind doch in gewisser Weise einförmig und unter medienferner Kontrolle. Das ist also doch ein einschneidender Punkt, wie es mit Le Canard Enchaîné weitergeht.
Dirk Fuhrig über den Korruptionsskandal innerhalb der französischen Satirezeitung Le Canard Enchaîné. Danke.
Vielen Dank.
Bekannt geworden ist die Autorin Katharina Hacker mit ihrem Roman Die Habenichtse. 2006 ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis. Inzwischen hat sie eine neue, eine knappe Form gefunden, sogenannte Minuten-Essays, kurze Texte, die aus Notizen entstehen. 2019 sind die ersten im Bärenberg Verlag erschienen unter dem Titel Darf ich dir das Sie anbieten? Mittlerweile ist das Buch in der vierten Auflage und nun legt Katharina Hacker nach. An diesem Dienstag erscheint das zweite Buch in dieser Form über Leben mit Tier. Und genau darum geht es, um Hackers Erfahrungen im Zusammenleben mit Tieren. Anlass für Tobias Wenzels österliche Landpartie.
Ich habe die neulich eingefangen, um sie umzusetzen in einen anderen Teil vom Garten. Und es ist extrem schwierig, Schafe zu fangen. Das war mir gar nicht klar.
Ein sonniger Nachmittag in einem Dorf in Brandenburg. Zwei bretonische Zwergschafe, benannt nach der US-amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein und ihrer Muse Alice B. Toklas, entdecken Katharina Hacker und hüpfen vor Freude.
Bitte sehr.
Die Autorin füttert die Schafe mit Karottenstückchen. Auch im hinteren Teil ihres Gartens bewegt sich etwas.
Das dahin ist kein Tier, das ist mein Mann. Auskommen. Wir können ohne Tiere auskommen. Aber unsere Träume kommen nicht aus ohne Tier.
Manchmal sind Katharina Hackers Texte über Tiere Sentenzen. Nie sind sie länger als eine Buchseite. Die Autorin und ihre Familie leben zusammen mit den beiden Schafen, mit zwei Hunden, mit Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen.
Ich finde es ausgesprochen fruchtbar, über Tiere nachzudenken. Über Tiere, und indem man über Tiere nachdenkt, denkt man, finde ich vor allem darüber nach, was Leben und Lebendigkeit für einen bedeutet.
Ein ganzes Leben bedeuten sie mir, schreibt Hacker über ihre Tiere. Aber Liebe sei das in ihrem Fall nicht.
Vor allem finde ich aber ehrlich gesagt so wichtig, dass es den Tieren komplett gleichgültig ist, ob ich sie liebe oder nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Tiere gern höflich behandelt werden möchten und respektvoll sowieso. Und sie möchten ein gutes, möglichst glückliches Leben führen. Das heißt, das Wetter kann gar nicht so schlimm sein, dass ich nicht trotzdem mit den beiden Hunden rausgehe. Daran liegt denen. Ob ich die dabei liebe oder nicht, ist für die ja irrelevant.
Katharina Hackers Minuten-Essays sind nicht apodiktisch, sondern Versuche vor den Augen der Leser. Überleben mit Tier regt zum Betrachten und Weiterdenken an. Man verlässt dieses Buch wacher und neugieriger auf Welt, Mensch und Tier.
Kuckuck.
In einer Scheune huschen 4 Meerschweinchen aus ihren Häuschen hervor.
Also, wer will Kohl? Ihr Donugart, ne?
Dann finden sie es angenehm, wenn ich sie aus der Hand füttere. Mit jedem Bissen überlegen sie, ob der nächste meinen Fingern gelten sollte.
Nee, nicht meinen Finger, bitte. Sonst gibt's hier ganz andere Geräusche gleich.
Draußen sehen wir die alte Hündin Agathe sitzen. Sie beobachtet durch die vergitterte Scheunentür gebannt das Treiben der Meerschweinchen und Kaninchen.
Der Hund denkt, das ist das persönliche Fernsehen.
Wenn Katharina Hacker irgendwann zu alt ist, um mit Hunden spazieren zu gehen, möchte sie eine Ratte haben, verrät sie in einem Text. Tiere sind überhaupt in diesem Buch kein schmückendes Beiwerk, sondern wichtige Wesen. So beschreibt die Autorin, wie Menschen in zerstörten Orten der Ukraine verharren, weil sie ihre großen Tiere wie Kühe nicht zurücklassen wollen. Berührend erinnert sich Hacker daran, wie sie als Mädchen verzweifelte, weil ihre Schildkröte auf den Kopf gefallen war.
Und diese Schildkröte war nicht tot, aber offenkundig schwer verletzt. Und ich habe sie dann in den Zoo getragen in Frankfurt. Da war Bernhard Schimmick noch Zoodirektor, den ich aus dem Fernsehen kannte. Da bin ich hingegangen und wurde da auch ohne weiteres reingelassen und vorgelassen und habe ihm die Schildkröte gezeigt.
Interessiert und ohne Tadel hörte er mich an. Betrachtete das Tier, begutachtete den Schädel, tröstete nicht, wusste keine Hilfe, sprach aus, was unabwendbar war. Sie würde sterben.
Schädelbasisbruch bei einer Schildkröte ist einfach nicht zu heilen.
Die Autorin verabschiedet sich hastig, denn ihre Zwergschafe Gertrude Stein und Alice B. Toklas sind aus dem eingezäunten Bereich des Gartens ausgebrochen.
Ihr seid blöd. Nee, haut ab.
Vielleicht, ein Gedanke aus ihrem Buch, könnte Katharina Hacker die Tiere einfangen, indem sie sie durch Musik besänftigt.
Wissen. So kenntnisreich und nüchtern wirkt die Tierkunde des Aristoteles, das ins Auge springt, wenn sachliche Beobachtung einer mythischen Idee weicht. Gefangen werden Hirsche auf der Jagd durch Flöten spielen und singen. Sie legen sich dann vor Entzücken nieder.
Überleben mit Tier. Am morgigen Dienstag erscheinen die 9 Minuten-Essays von Katharina Hacker im Bärenberg Verlag. 112 Seiten kosten 20 Euro. Und eine Lesung der Autorin können wir schon ankündigen. Am 26. April im Heinehaus in Düsseldorf. Er wird als der Archäologe des klassischen Balletts beschrieben, der einstige Tänzer und Choreograf Pierre Lacotte. Wenige Tage nach seinem 91. Geburtstag ist er gestorben. Das bestätigte seine langjährige Ehefrau, die ehemalige Ballerina Guylaine Tesmar. Pierre Lacotte ist vor allem für seine Rekonstruktionen von Ballettklassikern berühmt, insbesondere denen der Romantik. Aufgeführt an der Pariser Oper, dem Moskauer Bolschoi-Theater und der Berliner Staatsoper. Im Studio ist die Tanzkritikerin Dorion Weikmann. Guten Abend.
Guten Abend.
Pierre Lacotte hat akribisch daran gearbeitet, die Urfassungen klassisch-romantischer Ballette zu rekonstruieren, also Werke, die bis heute unser Bild des klassischen Balletts prägen. Wie war sein Weg dorthin?
Geboren ist er 1932. Mit 10 Jahren, also 1942, kam er an die Schule der Pariser Oper. ist dann von dort direkt auch ins Ensemble gegangen und hat sich dort interessanterweise eben nicht bis zum Danseur Étoile, also bis zur allerhöchsten Rangstufe empor getanzt, sondern er ist als Premier Danseur abgetreten, einen Rang drunter. Und zwar, um Choreograf zu werden. Das war ihm ganz wichtig. Und er hat dann auch eine kurze Zeit eine eigene Truppe gehabt, mit der er auch ein bisschen ins Jazzige gegangen ist. Kam dann aber zurück, tatsächlich wieder zur Erzklassik, mit der er ausgebildet wurde. Und ist dann eben vor allem mit seinen Rekonstruktionen bekannt geworden.
Ja, in die Ballettgeschichte eingegangen. Warum sind solche Rekonstruktionen überhaupt so wichtig?
Also er war, muss man sagen, in Frankreich der allererste, der das gemacht hat. Und es war eigentlich eher ein Zufall. Er hat sich nämlich den Knöchel gebrochen. 1968, als alle irgendwie an Fortschritt dachten, hat er dann beschlossen, ich gehe jetzt ins Archiv. Pariser Oper hat ja eine riesige Bibliothek und ein riesiges Archiv. Und da gucke ich mal, ob ich La Sylphide rekonstruieren kann. La Sylphide ist das allererste wirklich erzromantische Ballett, 1832 uraufgeführt. Und es wurde in einer Fassung, die zwar aus Paris kam, aber dann über diverse Umwege eben in die Aufführungsgeschichte kam, erhalten. Aber den richtigen Originalstil hat man nicht gekannt. Und den hat Lacotte dann wirklich aus dem Archiv, aus Notationen, aus Zeichnungen wiederbelebt und 1971 zunächst sogar nur fürs Fernsehen aufgezeichnet.
Naja, für Arte, oder wo lief das?
Nee, das lief, glaube ich, nicht auf Arte. Es lief auf einem der französischen Sender dann damals.
Arte
gab es noch gar nicht, genau, ja. Und es war so wichtig, weil man eigentlich dadurch erst diese ganze Romantik, die in den 1830ern begann und sich bis in die 1870er zog und die vor allem dann für die ganze russische Neoromantik, Schwanensee, Dornröschen, Nussknacker so wichtig wurde, weil sie da eigentlich die Maßstäbe gesetzt hat, die hat man erst mit La Sylphide tatsächlich kennengelernt.
Weiß man denn im Detail, wie er da gearbeitet hat?
Er hat offenbar tatsächlich wochenlang in diesem Archiv gesessen, in der Pariser Oper, hat sich, wenn man da sitzt, ich war da auch schon mal, dann kriegt man solche Kartons, in denen einfach lose Blattsammlungen drin sind und daraus muss man sich dann rausziehen, was man braucht. Und er hat eben Notationen gefunden und Zeichnungen, anhand derer er das dann auch rekonstruieren konnte.
Gibt es dann auch Tänzerinnen und Tänzer, Filmemacherinnen, Filmemacher, mit denen er besonders eng zusammengearbeitet hat?
Also seine engste Mitarbeiterin war zweifelsohne seine eigene Ehefrau Guylaine Desmar, die eben Danseuse Étoile war und ihn über all diese Jahre begleitet hat, die ganze Karriere lang. Und es gibt eine wunderbare Szene in dem Film von Frederick Wiseman, La Danse, der das Opernballett der Pariser Oper eben porträtiert, wo die beiden streiten im Ballettsaal. Und zwar darüber, wie man einen bestimmten Schritt ausführt und ob jetzt wirklich der, ich muss es jetzt so sagen, der Popo der Tänzerinnen so rum oder so rum geführt wird. Das ist eine wunderbare Szene, wo man einfach merkt, wie sehr die einander vertraut waren. Und ich weiß, dass ihn sehr viele Tänzer und Tänzerinnen sehr geschätzt haben, weil er unheimlich viel wusste. Und er hat mit den ganz Großen gearbeitet, mit Sylvie Guillem, mit Noëlla Pontois, mit seiner eigenen Frau natürlich, bis hin eben zu Svetlana Sakharova am Bolschoi. Also er war da wirklich flächendeckend unterwegs.
Er wird also vor allem für seine Rekonstruktion in Erinnerung bleiben. Wofür noch?
Er hat auch selber kreiert. Da war er ein solider Handwerker, kann man sagen. Er war jetzt kein Choreograf von ganz großen Gnaden. Er hat als allerletztes, das war schon eine reife Leistung, mit 89 noch an der Pariser Oper Le Rouge et Le Noir nach Stendhal inszeniert. Und das war eine schöne Aufführung, aber eben, also im Vergleich zu dem, was er für die Rekonstruktion geleistet hat, dann doch eher zweitrangig.
Dorian Weikmann über den Archäologen des Balletts. Mit 91 Jahren ist er gestorben, der französische Choreograf Pierre Lacotte. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedel.
Bundeskanzler Scholz soll die Laudatio bei der Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj halten. Das meldet die Bild am Sonntag. Zu der Zeremonie am 14. Mai wird Selenskyj möglicherweise zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Deutschland besuchen. Das Kanzleramt wollte den Bericht über eine Teilnahme des Kanzlers an der Preisverleihung am Wochenende weder bestätigen noch dementieren. Außerdem gibt es Spekulationen, dass aus Polen Ministerpräsident Morawiecki oder Präsident Duda sowie aus Frankreich Präsident Macron anreisen könnten. Um internationalen Gästen eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde der Termin für die Verleihung bereits verschoben. Sie wird nicht wie sonst an Christi Himmelfahrt in diesem Jahr am 18. Mai stattfinden, sondern 4 Tage früher. Damit soll eine Überschneidung mit dem G7-Gipfel in Japan vermieden werden, der am 19. Mai beginnt. Er hat eine Menge Opern wieder auf die Spielpläne gebracht, die zu Unrecht vergessen worden sind. Vor allem der Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Zeit, in der sich Andreas K.W. Meyer auskannte wie kaum ein anderer. Heute wurde bekannt, dass der Bonner Operndirektor Karl Samstag im Alter von 64 Jahren an einem Herzversagen gestorben ist. Stefan Keim.
Er war ein Opernlexikon auf 2 Beinen. Es war fast unmöglich, ein Musiktheaterstück auszugraben, das Andreas K.W. Meyer nicht kannte. Als Chefdramaturg in Kiel, an der Deutschen Oper Berlin und zuletzt als Operndirektor in Bonn hat er eine Menge völlig vergessener Stücke wiederentdeckt. Werke von Walter Braunfels, Franco Alfano und Franz Schreke hat Meyer wieder auf die Bühne gebracht. Meyer war ein humorvoller und unglaublich fachkundiger Erzähler. Man spürte immer seine absolute Hingabe an die Oper.
Zuletzt arbeitete Meyer an der Wiederaufführung von Franz Schrekers Oper Der singende Teufel, die am 21. Mai in Bonn nun ohne ihn Premiere haben wird. Im Alter von 89 Jahren ist der niederländische Theologe und Lieddichter Huub Oosterhuis gestorben. Das teilte seine Familie mit. Oosterhuis wurde bekannt für Texte und Lieder, die in katholischen und protestantischen Kirchen weit verbreitet waren. Im neuen katholischen Gesangbuch Gotteslob ist Oosterhuis mit 5 und im evangelischen Gesangbuch mit 4 Liedern vertreten. Auf Wunsch der damaligen niederländischen Königin Beatrix sprach er 2002 bei der Beisetzung von Prinz Klaus in der Nieuwekerk in Delft. Der britische Sender BBC will nach eigenen Angaben vom Kurznachrichtendienst Twitter nicht als staatlich finanziertes Medium bezeichnet werden. Die BBC sei unabhängig, teilte der Sender mit. Man werde durch die Rundfunkgebühren von der britischen Öffentlichkeit finanziert, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen habe sich in der Sache an Twitter gewandt. Kürzlich war auf dem Twitter-Konto der BBC, dem rund 2,2 Millionen Nutzer folgen, die Kategoriebezeichnung staatlich finanzierte Medien aufgetaucht.
Die Diskussion um die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die ist in vollem Gang, insbesondere was Chatboxen betrifft und Software, die aus Texten Bilder machen kann. Erst vor wenigen Tagen haben sich mehr als 1000 Expertinnen und Forscher der Forderung angeschlossen, die Entwicklung gigantischer KI für mindestens 6 Monate zu pausieren. Immer mehr Menschen aus Wissenschaft und Politik schließen sich dem Aufruf an. Auf der anderen Seite stehen aber auch all jene, die vom Potenzial dieser Superintelligenz fasziniert sind und Begrenzungen für falsch halten. Doch schon jetzt gibt es eine Berufsgruppe, die durch Programme, die Bilder generieren, leiden. Fotografen, Grafikerinnen und bildende Künstler. Aus den USA berichtet Andreas Roberts über Kreativklau durch KI.
Was unterscheidet ein Bild von Van Gogh von einem Monet oder einen Jackson Pollock von einem Picasso? Auch bildergenerierende Programme mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, müssen das erstmal lernen. Und das tun sie in riesigen digitalen Archiven, sogenannten Trainingsbibliotheken, wo sie mit Milliarden von Bildern aus dem Internet gefüttert werden. Danach haben sie dann gelernt, jedes gewünschte Motiv in jedem gewünschten Stil zu generieren. Zum Beispiel das Porträt eines Goldfisches im Stil eines Picasso. Und da liegt genau der Haken für jede Künstlerin, die ihre Arbeit ins Internet stellt. Sie kann ohne Erlaubnis von den Trainingsbibliotheken hochgeladen werden, um Programme zu trainieren, die ihren Stil auf Anfrage haargenau kopieren.
Wenn Sie von unserer künstlerischen Arbeit sprechen, wenn Sie von Künstlern sprechen, die ein Leben lang eine visuelle Sprache und eine konzeptionelle Architektur perfektioniert haben, die unsere Arbeit prägen, was bedeutet es dann, wenn uns das ohne unsere Zustimmung und ohne unsere Erlaubnis einfach so weggenommen wird?
Nancy Baker-Cahill, kurz NBC, ist Medienkünstlerin aus Los Angeles und hat, wie viele andere KünstlerInnen, das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihre eigene Arbeit zu verlieren droht. Denn um in der Kunstwelt präsent zu sein, muss sie ihre Arbeit online stellen, was bedeutet, dass sie gestohlen werden kann. Tut sie es nicht, können Museen, Galerien und andere Auftraggeber sie nicht finden. Der Verlust von Einnahmen ist ein Teil der Bedrohung. Der emotional traumatisierende Effekt, wenn der persönliche Stil, das geistige Eigentum oder die ganze künstlerische Identität einfach gestohlen wird, ein ganz anderer, der, wie Ben Zhao, Informatikprofessor der Universität Chicago, erklärt, besonders auf junge KünstlerInnen eine verheerende Wirkung hat.
Das hat großen Einfluss auf zukünftige Künstler. Ich habe mit vielen gesprochen, die online Kunst unterrichten oder an Kunstakademien arbeiten. Sie alle sehen denselben Effekt, nämlich dass junge Leute, die gerade versuchen, Kunst zu lernen, den Unterricht extrem schnell abbrechen. Sie hören einfach auf, weil sie keine Zukunft sehen. Warum sollte ich Jahre, Jahrzehnte damit verbringen, etwas zu lernen, das so hart zu lernen ist und mit dem es so schwierig ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn mir meine Arbeit in wenigen Minuten gestohlen werden kann?
Deswegen haben er und sein Team an der Chicagoer Universität Glaze entwickelt. Eine Applikation für Windows und Apple, die es Künstlern erlaubt, ihre Arbeit vor dem Zugriff durch KIs zu schützen. Das Programm verschleiert den Stil eines Bildes und kann so nicht mehr adäquat von ihnen gelesen werden. Die Software ist umsonst und hat immensen Anklang in der Community gefunden, für viele ein kleiner Hoffnungsschimmer. Andere Künstler, wie auch Museen und Sammlungen, haben sich entschlossen, Sammelklagen wegen Verstöße gegen das Urheberrecht durch die Betreiber der Trainingsbibliotheken, mit denen KIs trainiert werden, zu führen. Oder sie versuchen mit Hilfe der Internetplattform Have Been Trained, die die in Berlin lebenden Künstler Matt Dryhurst und Holly Herndon entwickelt haben, den Bibliotheken das Recht auf ihre Bilder zu verweigern. Für NBC, die Medienkünstlerin aus L.A., ist der Umgang mit KIs aber auch ein persönliches Dilemma. Denn sie arbeitet selbst seit Jahren mit KI-gesteuerter Software. Nun stellt sie ihre Faszination mit der rasanten Entwicklung und Leistungsfähigkeit dieser Modelle zunehmend in Frage.
This is a tactic of these massive
Dies ist die Taktik dieser riesigen Unternehmen, die unser Leben so spürbar beherrschen. Diese Programme sind dazu da, uns abhängig zu machen. Dieser ganze Fiebertraum, die Schnelligkeit, die ganze Aufregung, die damit verbunden ist, alles dient nur diesem Zweck. Wir müssen das kritisch sehen und darüber nachdenken, bevor wir uns blindlings auf das Neueste einlassen, nur weil es das Neueste ist.
Und dann fragt sie sich, aus welchem Grund diese ganze Industrie, die gerade um KIs entsteht, damit aufhören sollte, noch mehr Geld damit verdienen zu wollen. Eine entscheidende Frage an Politik und Industrie. Es wird schwierig werden, diese Entwicklung aufzuhalten.
Und jetzt geht's wieder in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Einige interessante Berufe haben wir Ihnen in den vergangenen Tagen ja schon vorgestellt, darunter die Theaterplastikerin, den Kinoplakatmaler und den Bilderrahmenbauer. Heute sind wir bei einer Buchbinderin. Ein Handwerk, das immer weniger Menschen in Deutschland beherrschen, insbesondere wenn es um die Kunst des Goldschnitts geht. Die Bibel wird damit veredelt oder auch die goldenen Bücher, in die sich Staatsgäste eintragen. Warum es beim Goldschnitt ganz entscheidend aufs Timing ankommt und welche Rolle Hühner, Eier und Ameisen spielen, das hat sich unser Autor Axel Schröder erklären lassen.
In der Papierpresse von Irene Kranz ist gerade die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant eingespannt. Unten der Buchrücken, oben die noch weißen, zusammengepressten Seiten, deren Rand am Ende golden glänzen soll.
Man muss das Buch zwischen konischen Brettern einpressen. Und dann schleifen, dass wirklich keine einzige Scharte da ist. Und da fängt man an mit 100, 150er Schleifpapier und dann arbeitet man sich hoch bis auf 400er Schleifpapier.
Irene Kranz, grüne Kittelschürze, die braunen Haare zum Zopf gebunden, zieht den Schleifklotz gleichmäßig über die zusammengepressten Buchseiten, fegt dann den feinen Schleifstaub mit einem weichen Handbesen weg. Das ist Schritt 1 beim Vergolden eines Buchblocks. Für Irene Kranz war diese Spezialtechnik noch Teil ihrer Buchbindermeisterinnenprüfung. Vor 20 Jahren wurde dieser Prüfungsteil dann gestrichen. Immer mehr Bücher bekommen ihren Goldglanz heute vollautomatisch maschinell verpasst. Aber kommen dabei an handgearbeitete Goldschnitte nicht heran.
Handgemachte Goldschnitte mit Echtgold, die haben ein anderes Leben. Das ist einfach nicht so plan, sondern es hat einfach eine ganz andere Lebendigkeit und sieht auch noch nach 200 Jahren, wenn es denn gut gelagert wurde, immer noch so aus. Das ist der Riesenunterschied.
Nach der Gesellen- und Meisterprüfung entschied sich Kranz noch für ein Kunststudium. Ihre Kundschaft, Buchliebhaberinnen und Liebhaber, Menschen, die für ein kunstvoll gebundenes Buch, den Ledereinband und den Goldschnitt am Ende einige tausend Euro zahlen. Auf ihrem Arbeitstisch steht in einem alten Marmeladenglas fertig angerührter Kleister aus Weizenstärke, die erste Schicht, die auf den frisch angeschliffenen Buchblock gestrichen wird.
Die wische ich jetzt mit dem alten Herrentaschentuch ab und danach poliere ich den blank.
Es folgt Schicht 2. In Wasser gelöste rotbraune Bolus-Erdepigmente.
Und das muss jetzt ein bisschen trocknen. Jetzt haben wir so ein paar Minuten.
In einer schmalen Schublade bewahrt Irene Kranz die braunen Papierheftchen mit dem hauchdünnen Blattgold auf. Ein Blatt, rund 8x12 cm, kostet etwa 3 €. Vorsichtig mit einer Art Messer hebt sie das Blattgold heraus.
Versuche jetzt nicht dagegen zu atmen oder zu husten. Das zittert hier im leichten Wind des Raumes. Ist echt ganz, ganz, ganz dünn.
Fehlt nur noch der Kleber, eine Mischung aus Wasser und Hühnereiweiß, fein gefiltert und glasklar. Mit einem Pinsel tupft sie den Hühnerei-Klebstoff in dicken Tropfen auf die zusammengepressten Buchseiten. Danach kann Irene Kranz das Blattgold auflegen.
So. Und das Eiweiß saugt das Blattgold an.
Nun läuft die Stoppuhr. Die Buchbinderin behält die Zeit im Blick. Wird der Kleister zu trocken, bröckelt das Blattgold beim nächsten Schritt, beim Andrücken. Ist er zu nass, dann reißt es. Aber es gibt eine alte Regel, wie genau der richtige Zeitpunkt bestimmt wird.
Der alte Buchbinder sagt, wenn man den Schnitt anhaucht und der Feuchtigkeitsschatten so schnell wegzieht, wie eine Ameise läuft, dann ist der Zeitpunkt da, um den Schnitt anzuglätten. Und das ist halt das, was man wissen muss, wann läuft die Ameise wie schnell.
Es ist soweit. Ein glatt geschliffener grüner Achatstein, ein Halbedelstein, kommt zum Einsatz. Erst mit sanftem, dann mit immer stärkerem Druck reibt sie den Achatstein Millimeter für Millimeter über das Blattgold. Die Fläche wird ganz eben, vor allem aber hellgold glänzend. Nach der zweiten Schicht Blattgold wird die Fläche noch mit Wachs poliert. Ob alles gut gegangen ist, das weiß Irene Kranz immer erst am Ende. Dann, wenn das Buch aus der Presse genommen und aufgeschlagen wird.
So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, hält.
Irene Kranz beugt sich runter, begutachtet ihr Werk, ist zufrieden. Kants Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ist vergoldet und Irene Kranz wieder einmal bestärkt in ihrer Berufswahl.
Dann kommen da irgendwie so tolle Ergebnisse bei raus und dann pustet man das Gold weg und dann glänzt es tatsächlich. Das ist schon echt faszinierend. Also es bringt wirklich Spaß.
Die Hamburger Buchbinderin Irene Kranz. Aus dem Maschinenraum des Kulturbetriebs berichtete Axel Schröder. Und morgen runden wir unsere Serie dann ab mit dem Besuch bei einer Kunstspedition. Wie die gedruckten Zeitungsfeuilletons nach dem langen Osterwochenende die neue Woche beginnen am Dienstag, das hat Laura Helena Wurth aufgestöbert.
Der schmissige Titel Trend zum Kurzen bezieht sich nicht etwa auf Mode oder Getränke, sondern ganz lapidar auf die Körpergröße von Männern. Eva Ladipo schreibt dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes. Im Kino herrscht kein Zweifel an der wahren Größe kleiner Helden. Im Reich der Fantasie sind es oft die ruhigen und unauffälligen, die kleinen und blassen aus der zweiten Reihe, die am Ende triumphieren. Ladipo formuliert das Problem der kleinen Männer so. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass größere Männer mehr verdienen als kleinere, dass sie im Durchschnitt besser ausgebildet und im Berufsleben erfolgreicher sind. Das gehöre es aber zu ändern. Und sie schreibt, Aus historischem wie aktuellem Anlass ist es jedoch höchste Zeit, dieses Klischee zu begraben. Denn erstens war Napoleon nicht klein. Er maß 1,68 Meter, was zu seiner Zeit überdurchschnittlich groß war. Und zweitens sind derzeit so viele kleine Männer an der Macht, dass sie kaum mehr als Einzelfälle bezeichnet werden können. Das sei aber noch lange kein Grund zum Aufatmen, denn Ladipo weiß, kleine Männer sind keinen Deut besser als große. Bestes Beispiel Putin, der ist auch nur 1,70 Meter groß. Von der Größe zum Alter. Claudius Seidel erklärt ebenfalls in der FAZ, warum die unendliche Verlängerung der Jugend keine gute Nachricht ist. Seidel schreibt, wenn unsere Kultur lebendig bleiben will, wenn sie nicht im Gefängnis einer ewigen Gegenwart verkümmern, sondern ihre eigene Zukunft gewinnen will, dann braucht sie beides. Das, was er das Genie der Jugend nennt, also das Talent zum Umsturz, die Neugier aufs nie Gesehene und Gedachte, eine radikale Kindlichkeit und andererseits, Seidel weiter, die Weisheit des Alters, also Erfahrung und Erinnerung, das Gedächtnis der Toten, das Bewusstsein davon, dass wir sind, wer wir sind, weil wir eine Geschichte haben. Am Ende fordert er, jetzt muss aber das Alter neu erfunden werden. Während Seidel das Altern verteidigt, machen sich die beiden Comedy-Autoren und Podcaster Julia Becker und Chris Sommer in der Süddeutschen Zeitung für die deutsche Band Pur stark. Pur ist, das muss man anerkennen, ein Stück deutsches Kulturgut. Wenn Pur etwas von Flippen, Flitzen, Fliegen schmettert oder die berüchtigten Funkelperlenaugen besingt, dann macht das was mit uns, schreiben die beiden da und fragen sich im Verlauf Folgendes. Das Gespann um Frontsänger Hartmut Engler ist seit 40 Jahren nicht mehr aus deutschen Wohnzimmern, Schützenfestzelten, Konzerthallen und auch Charts wegzudenken. Und dennoch, oder gerade deswegen, wird Pur von Kritikern belächelt. Warum eigentlich? Denn die Band sei trotz aller Gefühlsseligkeit auch immer politisch, schreiben Becker und Sommer. Heute legen sie sich mit Songs wie Verschwörer vom aktuellen Album mit Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen an. Mit diesem Wissen im Hinterkopf fällt es dann auch fast nicht mehr ganz so schwer, Engler-Zeilen wie »Ich bin dein Tiger, bin dein Häuptling, kuschelnder Bär« zu verzeihen. Die Musik der Band wird so kategorisiert. Die Musik von Pur ist weder Schlager, noch Pop, noch Rock. Es ist von allem etwas. Es ist, Achtung, jetzt kommt's, einfach Pur. Im Berliner Tagesspiegel weiß Andreas Busche, wie man sich am besten verhält, wenn man von einem Schwarzbären angegriffen wird. Beim Angriff eines Schwarzbären sind die Überlebenschancen größer, wenn man zurückschlägt, statt sich totzustellen. Busche erklärt das als Hinleitung zu seiner Rezension des Films Cocaine Bear, der am 13. April in die Kinos kommt. Busche beschreibt den Film so. Man muss sich Cocaine Bear als eine Mischung aus Naturfilm, Coen-Brüder-Komödie und Hinterwäldler-Krimi à la Ozark vorstellen. Was halt so passiert, wenn kriminelle Großstädter auf rustikale Bergbewohner treffen und alle zusammen auf einen zugedröhnten Schwarzbären, der im weißen Puderstaub die schönsten Pirouetten dreht. Seine Bilanz zum Film fällt folgendermaßen aus. Nicht nur Kiffer, die sich im Internet stundenlang Tiervideos angucken, dürften an diesem Kokainbären ihre Freude haben. Für eine Anti-Drogen-Kampagne empfiehlt er sich hingegen eher nicht. Zum Schluss ruft uns Annabel Hirsch in der Tageszeitung noch zu, alles auf Anfang, alles auf Neustart, küsst euch, umarmt euch, macht, was ihr wollt.
Laura Helena Wurth mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.